NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Flocken. Willkommen, meine Damen und Herren. Das Echo des Tages heute unter anderem mit folgenden Themen. Nach dem Rücktritt des CDU-Landesvorsitzenden von Bötticher, Union in Schleswig-Holstein sucht neuen Spitzenkandidaten. Vor dem Gipfel zwischen Sarkozy und Merkel heftiger Streit um sogenannte Eurobonds. Hierzu auch der Kommentar. Nach den Krawallen in Großbritannien, Regierungschef Cameron beklagt drastischen Zerfall der Moral. Hungerkatastrophe in Ostafrika. Bundesregierung will Nothilfe aufstocken. Und Milliardendeal. Internetkonzern Google kauft Motorola Handysparte. Ende einer politischen Karriere. Mit dem steilen Aufstieg von Christian von Bötticher ist es nun vorbei. Der Landesvorsitzende der CDU Schleswig-Holstein musste wegen der Beziehung mit einer 16-Jährigen zurücktreten. Rund 9 Monate vor der Landtagswahl ist der CDU damit überraschend der Spitzenkandidat abhanden gekommen. Wie geht es nun weiter? Aus Kiel meldet sich Uwe Nieber.
Das Krisenmanagement der Nord-CDU läuft auf Hochtouren. Binnen Wochenfrist will die Parteispitze die Weichen für den Führungswechsel stellen. Der politische Abstieg des Christian von Bötticher geht weiter. Nach dem Rückzug als Parteichef und Spitzenkandidat erwarten führende Christdemokraten von ihrem einstigen Hoffnungsträger nun auch die Aufgabe des CDU-Fraktionsvorsitzes im Landtag an der Kieler Förde. Offiziell äußern will sich dazu aber niemand, nicht einmal sein politischer Ziehvater, Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen.
Er ist ein exzellenter Politiker, er ist einer, der ausgesprochen stark in den Fächern steht, in den Themen steht, der gut reden kann, der gut analysieren kann, das bleibt bestehen. Das ist selbstverständlich, dass das bestehen bleibt. Aber ein Spitzenamt anzustreben, hat sicherlich auch andere Ansprüche. Und diesen Ansprüchen muss man auch gerecht werden.
Von Bötticher's Nachfolger stehen schon in den Startlöchern. Bislang nur intern hat sich Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Juste Jager zum Parteivorsitz und zur Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2012 bereit erklärt.
Ich glaube, es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt öffentlich zu diesen Fragen Stellung zu nehmen, sondern wir kommen morgen, wie gesagt, in der Fraktion und auch im Parteivorstand zusammen. Dort werden wir diese Dinge einvernehmlich erörtern. Jetzt ist es wichtig, dass wir miteinander reden und nicht übereinander reden.
De Jager gilt als Aktivposten der schwarz-gelben Koalition zwischen Nord- und Ostsee. Er steht für die Generation der Mit-40er in seiner Partei, ist eher Macher als Ideologe. Er kann strategisch denken und effizient führen, ist redegewandt, kurzum vorzeigbar. Für den Posten des Fraktionsvorsitzenden werden gleich mehrere Aspiranten gehandelt. Nach dessen absehbarem Verlust bleibt für von Bötticher nur ein Platz auf der Hinterbank des Parlaments, falls er nicht von sich aus auch noch sein Abgeordnetenmandat niederlegt und dem Landtag den Rücken kehrt. Die Empörung über sein inzwischen beendetes Verhältnis zu einer 16-Jährigen schlägt weiter Wellen, zumindest in Leserbriefen und Internetforen, sodass sich selbst der designierte SPD-Spitzenkandidat zur nächsten Landtagswahl, der Kieler Oberbürgermeister Thorsten Albig, veranlasst sah, von Bötticher zur Seite zu springen.
Mir scheint, dass sehr viele Menschen sich jetzt zu Wächtern über Privates machen, was sie am Ende nicht beurteilen können. Das ist etwas, was er von Bötticher mit ihm Nahestehenden klären muss und klären sollte. Aber ganz viele, die jetzt da Urteile abgeben, sind, glaube ich, da nicht übermäßig zu berufen.
So geteilt das Echo der Öffentlichkeit auf das Verhalten des Christdemokraten, so ungewiss sind derzeit die politischen Folgen für die Nordunion. Der Kieler Politikprofessor Joachim Krause allerdings sieht deren Wahlchancen weiter verschlechtert.
Aus Kiel ein Bericht von Uwe Nieber. Trotz Rettungsschirms und mehrerer Krisengipfel. Die hohe Verschuldung Griechenlands und anderer EU-Länder sorgt weiter für Besorgnis und Ängste. Inzwischen wird über eine mögliche Ausgabe von sogenannten Eurobonds gestritten, also Anleihen, für die alle Euro-Staaten, also auch Deutschland, einstehen. Keine guten Rahmenbedingungen für das Treffen zwischen Merkel und Sarkozy morgen in Paris. Über die Eurobond-Debatte heute in Berlin, Arne Meyer.
Die Sommerpause ist endgültig vorbei. Es wird wieder regiert in Berlin.
Wir sind jetzt wieder da, in voller Stärke, die Bundeskanzlerin seit heute auch.
Hob Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag in der Bundeshauptstadt hervor. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten in den vergangenen 2 Wochen haben dafür gesorgt, dass es für ihn und die Kanzlerin kein erholsamer Urlaub gewesen sein dürfte. Erstes Thema, das Seibert heute gewissermaßen aus dem Weg räumen musste, Eurobonds. Also, stark vereinfacht dargestellt, gemeinsame europäische Anleihen, die es dies für Krisenstaaten wie Irland, Portugal und Griechenland einfacher und vor allem günstiger machen würden, sich mit frischem Kapital zu versorgen. Immer wieder, auch schon vor der Sommerpause, hatte Steffen Seibert betont, mit uns wird es keine Eurobonds geben. Das klang heute nicht anders.
Ich habe, glaube ich, ausdrücklich gesagt, dass es sich für die Bundesregierung jetzt nicht lohnt, über Eurobonds zu reden, dass wir sie nicht für den richtigen Weg halten.
Und daran wird sich wohl morgen auch nichts ändern. Am Dienstagnachmittag nämlich trifft sich die Kanzlerin mit Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy in Paris. Offiziell werde das Thema Eurobonds dort nicht auf der Tagesordnung stehen, betonte Seibert, der gleichzeitig davor warnte, von dem morgigen Treffen zu viel zu erwarten. Schließlich habe es auch Ende Juli auf dem Euro-Gipfel in Brüssel keinen Paukenschlag gegeben, nachdem alle Probleme der Eurozone verschwunden seien.
Einen solchen Paukenschlag sollten Sie auch von dem morgigen Treffen nicht erwarten. Es ist und bleibt ein Prozess.
Und bei diesem Prozess sollten Eurobonds keine Rolle spielen, das betonten heute weitere Vertreter aus der Regierungskoalition, allen voran der Vizekanzler, Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler.
Wir halten Eurobonds nach wie vor für den falschen Weg. Es würde vor allem diejenigen Länder bestrafen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die wirtschaftlich stark sind, so wie Deutschland, die eine gute Kreditwürdigkeit genießen, deswegen auch niedrige Zinsen zu zahlen haben.
Das sehen auch Vertreter aus der deutschen Wirtschaft so, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag zum Beispiel. Michael Hüter, Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, lehnt sie ebenfalls ab.
Weil es dann wirklich zu einer Vergemeinschaftung der Risiken der nationalen Schuldenpolitik käme.
Ganz anders die Stimmungslage in der Opposition. Die spricht sich unisono unter bestimmten Bedingungen für Eurobonds aus. Nachdem das gestern in erster Linie SPD-Chef Sigmar Gabriel getan hatte, zog heute Linken-Chefin Gesine Lötsch nach. Ihr folgte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Jürgen Trittin.
Deutschland sperrt sich hier nach meiner Auffassung überflüssigerweise gegen die wirklich wirksame Maßnahme zur Begrenzung von Spekulation. Und das sind halt europäische Staatsanleihen, sogenannte Eurobonds.
Die würden allerdings nur dann Sinn machen, so zumindest die Bewertung von Experten, wenn es auf EU-Ebene eine gemeinsame Finanzpolitik geben würde. Mit der Konsequenz, dass die Nationalstaaten Kompetenzen an Brüssel abgeben müssten. Das ist aber bis auf Weiteres nicht absehbar.
Aus Berlin, Arne Meyer. Zum Streit um die sogenannten Eurobonds nun auch der Kommentar. Hören Sie an Katrin Johansmann.
Eurobonds haben leider viel zu wenig mit James Bond zu tun. Aber gerührt und geschüttelt wird bei ihnen auch kräftig. Denn hinter dem Begriff Eurobonds verbergen sich gemeinsame Staatsanleihen der Euroländer. Also, alle werfen ihre Schulden in einen Topf, rühren kräftig um und leihen sich gemeinsam Geld, um die Schulden zu bezahlen. Bisher vergibt jedes Land seine eigenen Staatsanleihen, was zur Folge hat, dass hochverschuldete Länder wie Italien, Spanien oder Irland derzeit extrem hohe Zinsen zahlen müssen. Jetzt können wir uns natürlich fragen, was geht uns das an? Sollen die Schuldenstaaten doch mehr Oliven, Wein und Schafswolle verkaufen und weniger in der Sonne sitzen, dann können sie ihre Schulden schon bezahlen. Doch das ist zu kurz gedacht, denn die Verschuldung dieser Staaten geht uns so lange etwas an, wie sie Mitglieder der Eurozone sind. Zur Erinnerung, bis Ende Juni 2013 laufen für die Schuldenstaaten der Eurozone Staatsanleihen in Höhe von 795 Milliarden Euro aus. Für Portugal, Irland, Griechenland und Spanien reicht der jetzige Rettungsschirm noch. Für Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft Europas, wird er nicht mehr reichen. Wir müssen also wieder ein neues Rettungspaket auflegen. Und wer wird da der Hauptzahler sein? Deutschland. Vom Rettungspaket für Griechenland hat Deutschland knapp ein Viertel gezahlt. Für den europäischen Stabilitätsmechanismus garantieren wir wieder für ein Viertel der Gesamtsumme. Knapp 170 Milliarden Euro. Wer sollte denn sonst für solche Summen einstehen? Frankreich vielleicht? Die haben selber genug Probleme. Solange wir am Euro festhalten, geht es also nicht um die Frage, ob wir zahlen, sondern wie. Und es könnte gut sein, dass Eurobonds die billigere Lösung sind. Der klare Vorteil wäre, dass alle Mitglieder der Eurozone wieder Zugang zu Krediten hätten. Ein weiterer Vorteil wäre, dass die Anleger nicht mehr in der Lage wären, gegen einzelne Länder zu wetten und sie schlecht zu schreiben. Die Gegner der Eurobonds argumentieren, dass wir uns auf diese Weise auf den Weg in eine Transferunion machen. Aber in der sind wir doch längst. Wir zahlen jedes Jahr 55 Milliarden Agrarsubventionen. Wir haben einen Strukturfonds mit einem Volumen von 348 Milliarden Euro, um die Wohlstandsunterschiede in der EU auszugleichen. Wenn irgendjemand die sogenannte No-Bailout-Klausel wirklich ernst nehmen würde, also glauben würde, dass die Euro-Staaten nicht füreinander einstehen, wäre Griechenland schon seit Ende 2009 pleite. Ja, es stimmt. Deutschland müsste höhere Zinsen zahlen, wenn wir uns künftig Geld über Eurobonds leihen. Aber die Milliardengarantien, die wir in Rettungsschirme stecken, gibt es auch nicht umsonst. Außerdem kann man diese Kosten begrenzen, indem man zum Beispiel dafür sorgt, dass die Euro-Staaten höchstens die Hälfte ihrer Schulden über Eurobonds finanzieren dürfen. Die Gefahr, dass Problemländer sich auf Kosten der Eurozone verschulden, besteht weiterhin. Wenn wir sie eindämmen wollen, müssen wir anfangen, den Stabilitäts- und Wachstumspakt ernst zu nehmen und Verstöße zu bestrafen. Wir sollten allerdings sicherstellen, dass diese Strafen nicht mit Eurobonds finanziert werden.
Ann-Kathrin Johansmann kommentierte. Nach den Krawallen in Großbritannien ist jetzt Ursachenforschung angesagt. Regierungschef David Cameron sprach heute von einer kaputten Gesellschaft, von einem moralischen Zerfall. Dieser Entwicklung will die Regierung nun entschieden entgegensteuern. Informationen aus London von Thorsten Huhn.
Premier Cameron will nach den schweren Krawallen in mehreren englischen Städten die Schul-, Sozial-, Familien- und die Drogenpolitik auf den Prüfstand stellen. In einer Rede in einem Jugendzentrum in seinem Wahlkreis in Oxfordshire sagte Cameron:
"So this must be a wake-up call for our country."
Das muss ein Weckruf für unser Land sein. Soziale Probleme, die sich in Jahrzehnten entwickelt haben, sind vor unseren Augen explodiert. Die Menschen wollen, dass Kriminellen auf der Straße mit Härte begegnet wird und dass die sozialen Probleme aufgegriffen und gelöst werden. Die Regierung werde auf die Krawalle nicht nur mit schärferen Sicherheitsmaßnahmen reagieren. Der Kampf um Sicherheit müsse von einem sozialen Kampf begleitet werden, sagte der Premier. Erneut sagte der Regierungschef der Bandenkriminalität den Kampf an. Deswegen hat er den früheren Polizeichef von Los Angeles als Berater engagiert, was die britische Polizei bereits heftig kritisiert hat. Der konservative Regierungschef beharrte darauf, dass es bei den Randalen nicht um Geld oder Wohlstand gegangen sei.
These riots were not about race.
Bei diesen Unruhen ging es nicht um Rassen. Täter und Opfer waren weiß, schwarz und asiatisch. Es ging nicht um die Kürzungen der Regierung, denn die Randale richteten sich nicht gegen das Parlament, sondern gegen Geschäfte in den Einkaufsstraßen. Und es ging bei diesen Unruhen nicht um Armut. Es ging um Verhaltensweisen. Die Leute zeigten Gleichgültigkeit gegenüber richtig und falsch. Sie zeigten eine perverse Moral. Sie zeigten sich völlig unbeherrscht. Wie schon in der vergangenen Woche im Parlament machte Cameron fehlende moralische Werte für die Ausschreitungen verantwortlich. Er listete auf, was ihm alles missfällt.
Irresponsibility, selfishness, behaving as if your choices have no consequences.
Unverantwortlichkeit, Egoismus, ein Verhalten, als ob es keinerlei Konsequenzen gäbe, Kinder ohne Vater, Schulen ohne Disziplin, Verbrechen ohne Strafe, Rechte ohne Verantwortung, Gemeinschaften ohne Kontrolle. Die schlimmsten Seiten der menschlichen Natur werden akzeptiert, zum Teil sogar gefördert vom Staat und seinen Einrichtungen. Oppositionsführer Ed Miliband von der Labour-Partei warf Cameron vor, er reagiere reflexartig auf die Gewalt und verschließe sich einer tiefergehenden Analyse der Gründe. Miliband forderte eine weitreichende Untersuchung der Ursachen der Krawalle.
Instant and simple judgments.
Sofortige, einfache Erklärungsversuche als Reaktion auf diese Ereignisse bringen nur schlechte Lösungen. Natürlich sagt die Öffentlichkeit, wir wollen schnelle Aktionen. Aber jeden Tag eine neue Politik und spontane, nicht durchdachte Ideen, das löst die Probleme nicht. Die britische Polizei hat mittlerweile im Zusammenhang mit den Krawallen über 2700 Personen festgenommen. Rund 1400 von ihnen wurden auch schon angeklagt. Die Schnellgerichte arbeiten weiter rund um die Uhr, um die Angeklagten zu verurteilen. Die britischen Versicherungen schätzen den bei den Krawallen angerichteten Schaden auf mehr als 220 Millionen Euro.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Zweiter Verhandlungstag heute in Kairo gegen Husni Mubarak. Der frühere ägyptische Staatschef erschien auch diesmal im Krankenbett im Gerichtssaal. Mubarak wird die Tötung von mehr als 800 Demonstranten vorgeworfen und Amtsmissbrauch. Der Prozess findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Aus Kairo Jürgen Striak.
Gerade mal 2 Stunden dauerte der zweite Prozesstag. Und wenn man die Tumulte im Gerichtssaal sowie die lange Pause mittendrin abzieht, dann blieb nur gut eine halbe Stunde reine Verhandlungszeit übrig. Richter Ahmed Rifat hatte immer wieder Mühe, für Ruhe zu sorgen. Über 100 Anwälte durften am Prozess teilnehmen. Sie fielen sich gegenseitig ins Wort. Manche protestierten lautstark, wenn sie nicht gehört wurden. Mubarak war, wie schon bei der ersten Verhandlung vor knapp 2 Wochen, im Krankenbett in den Saal gerollt worden. Fast die gesamte Zeit über lag der Ex-Präsident mit geschlossenen Augen da. Seine beiden Söhne, die ebenfalls angeklagt sind, versuchten ihn vor den Fernsehkameras zu schützen. Das wird zukünftig nicht mehr nötig sein. Die Ägypter werden das Spektakel nicht mehr live im Fernsehen verfolgen können. Im Sinne des öffentlichen Gemeinwohls, sagte der Richter am Ende der Verhandlung, habe das Gericht beschlossen, keine Fernsehkameras mehr zuzulassen. Die Regelung trete sofort in Kraft und gelte für alle weiteren Prozesstage bis zur Urteilsverkündung. Diese Entscheidung mag damit zu tun haben, dass ab dem 5. September prominente Zeugen gehört werden. Der Richter nannte die Namen von Generälen, die während des Volksaufstandes im Staatssicherheitsapparat Verantwortung trugen. Einige Menschenrechtler reagierten mit Unverständnis. Es handelt sich ihrer Meinung nach um Leute, die eigentlich selbst vor Gericht gehörten. Die Verteidiger haben außerdem beantragt, Generalfeldmarschall Tantawi vorzuladen. Über diesen Antrag wird noch entschieden. Tantawi war 20 Jahre lang Mubaraks Verteidigungsminister. Mancher Beobachter vermutet, dass die Verteidiger Mubaraks Schuld auf den Feldmarschall abwälzen wollen. Die beiden bislang parallel laufenden Prozesse gegen Mubarak sowie gegen den Innenminister Habib el-Adli werden, so der Richter, ab 5. September zusammengelegt. Beiden wird vorgeworfen, für die Tötung von rund 850 Demonstranten während der Revolution verantwortlich zu sein. Das Gericht folgt mit der Zusammenlegung einem Antrag der Opferanwälte. Sie hatten beklagt, dass sie unmöglich die vielen hundert Zeugen doppelt anhören könnten.
In weiten Teilen Ostafrikas herrscht eine katastrophale Dürre. Täglich sterben Menschen vor Hunger. Tausende sind auf der Flucht. Der Flüchtlingsstrom wächst und wächst. Entwicklungshilfeminister Niebel hat heute bei seinem Besuch der Region eine deutliche Aufstockung der Nothilfe zugesagt. Außerdem soll die Landwirtschaft wieder mehr gefördert werden. Ein Bericht aus Nairobi von Christoph Keppeler.
Entwicklungsminister Dirk Niebel kam aus dem Amtssitz von Kenias Präsident Kibaki. Bei dem Treffen sagte später ein Teilnehmer, sei die halbe kenianische Regierung dabei gewesen. Draußen sagte Niebel einen Satz, der ihm die Aufmerksamkeit der deutschen Presse sicherte.
Die Bundesregierung hat entschieden, aufgrund der schwierigen Situation am Horn von Afrika, ihr Engagement noch einmal zusätzlich zu verstärken.
Mit dieser Botschaft hatte Niebel gewartet, bis er in Kenia war und mit Kenias Regierung gesprochen hatte. Obwohl die Kritik aus Opposition und vielen Hilfsorganisationen in den letzten Tagen immer stärker geworden war. Sie hatten gefordert, Deutschland solle mehr Geld für die Dürreopfer am Horn von Afrika ausgeben. Zumindest so viel, wie etwa England, die USA oder die Niederlande zugesagt haben. Wohl schon vor der Reise, aber auch in Gesprächen mit UN, EU-Vertretern und dem kenianischen Präsidenten war Niebel klar geworden, dass es immer noch Millionen Menschen gibt, die vom Hungertod bedroht sind.
Aus diesem Grund werden wir in einem strukturierten Ansatz kurz-, mittel- und langfristig aus den Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung noch einmal zusätzlich bis zu 118 Millionen Euro bereitstellen.
Das war die eigentliche Überraschung. 118 Millionen Euro, damit hat Deutschland jetzt über 150 Millionen Euro an Hilfen zugesagt. Wesentlich mehr, als viele Kritiker gefordert hatten. Aber Niebel hält diese Summe für notwendig. Viele Opfer der Dürre brauchen sofort Nahrungsmittel, um einfach zu überleben. Im Flüchtlingslager Dadaab in Kenia leben mittlerweile offiziell rund 420.000 Flüchtlinge, vor allem aus Somalia. Das Welternährungsprogramm liefert zwar Nahrungsmittel, aber offenbar gibt es nach wie vor zu wenig davon. Schließlich leben um das Lager herum auch noch einige 10.000 nicht registrierte Flüchtlinge. Alleine Kenia bekommt aus den aufgestockten Zusagen der Bundesregierung 50 Millionen Euro. Ein Teil davon ist für die somalischen Flüchtlinge, aber auch die rundum lebende kenianische Bevölkerung soll besser versorgt werden. Auch um Neid auf die Flüchtlinge zu vermeiden. Mit dem zusätzlichen Geld soll auch Äthiopien geholfen werden, das ebenfalls viele somalische Flüchtlinge hat, aber auch Ländern, die nicht so im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, aber genauso unter der Dürre leiden, etwa Jemen, Djibouti oder Uganda. Mehr als die Hälfte des neu zugesagten Geldes soll aber dafür ausgegeben werden, die Folgen künftiger Dürrekatastrophen zu mindern. Etwa Projekte, um Regenwasser aufzufangen und zu speichern, damit man bei einer Dürre dann genügend Wasservorräte hat. Dürren kann man nicht verhindern, aber den Hunger. Nach diesem Motto propagiert Niebel von Beginn seiner Reise an solche Vorsorge.
Aber auch Unterricht in besserer Lagerhaltung, damit man keine Nachernteverluste hat. Die zur Verfügungstellung von Infrastrukturmaßnahmen, andere Anbaumethoden, Bewässerungsmethoden und Ähnliches.
Solche Unterstützung für ländliche Gebiete in Entwicklungsländern fordert die Welthungerhilfe schon seit Jahren. Niebel besuchte auf seiner Reise zusammen mit der Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe, Bärbel Diekmann, solche Projekte. Diekmann begrüßte deshalb auch die großzügige Aufstockung der Gelder für die Dürreopfer. Man müsse, so Diekmann, schon jetzt an die Dürre von morgen denken.
Google hat einmal ganz klein als Suchmaschine angefangen. Doch der Internetkonzern wird immer größer und mächtiger. Jetzt übernimmt Google die Mobilfunksparte von Motorola. Über den Milliardendeal aus New York, Claudia Sarre.
Es ist die größte Übernahme der Konzerngeschichte und gleichzeitig ein milliardenschwerer Befreiungsschlag. Google verleibt sich für 12,5 Milliarden Dollar den Handyhersteller Motorola ein. Der Konzern will damit sein Betriebssystem Android für Smartphones und Tablet-Computer voranbringen. Zwar konnte sich der Internetriese mit Android schon auf dem Smartphone-Markt etablieren, allerdings fehlen dem Konzern bislang noch die Patente, um sich in dem Segment wirklich durchzusetzen.
Motorola also has a strong patent portfolio, which will help protect Android from anti-competitive threats from Microsoft, Apple and other companies.
Motorola hat ein starkes Patentportfolio. Das wird es uns ermöglichen, Android besser vor wettbewerbsfeindlichen Bedrohungen durch Microsoft, Apple und andere Unternehmen zu schützen, sagte Google-Konzernchef Larry Page heute Morgen in einer Telefonkonferenz. Das hauseigene Smartphone- und Tablet-Betriebssystem Android ist zurzeit einer Reihe von Patentklagen von Konkurrenten ausgesetzt. Die Auseinandersetzung mit dem Software-Riesen Oracle wurde zuletzt besonders kritisch, da dieser $1 Milliarden als Entschädigung forderte. Oracle hatte bei Android Patente für die Programmiersprache Java verletzt gesehen. Die Motorola-Patente könnten Google nun Verhandlungsmasse liefern, um mit klagewilligen Rivalen zu einer Einigung zu kommen.
Just observing Google's shares right now, they're going down. So the market is unclear as to whether investors really think this is a good deal, that they'll actually be able to compete with Apple.
Google-Aktien gingen erstmal nach Bekanntgabe des Kaufs nach unten. Das heißt, am Markt ist man sich noch nicht im Klaren darüber, ob das wirklich ein guter Deal ist und ob man langfristig tatsächlich mit Apple konkurrieren kann, sagte Christina Alessi von Bloomberg News. Der weltgrößte Suchmaschinenbetreiber hat sich die Übernahme der Handysparte einiges kosten lassen. Je Aktie würde $40 in bar bezahlt. Das entspricht einem Aufschlag von 63% auf den Motorola-Schlusskurs von Freitag. Die Übernahme soll bis Ende des Jahres über die Bühne gehen. Allerdings muss das Kartellamt dem Deal noch zustimmen.
Das Frankfurter Landgericht steht vor einem Mammutprozess. Es geht um den Vorwurf der Steuerhinterziehung von mehr als 200 Millionen Euro. 6 Manager verschiedener Firmen sollen beim Handel mit Emissionsrechten für Treibhausgase den Staat betrogen haben. Über den Prozessauftakt in Frankfurt Heike Borufka.
Umsatzsteuerkarussell, das ist das Zauberwort dieses Prozesses. Undurchdringlich hat die Masche der vorsitzende Richter vor einem Vierteljahr in einem Schreiben genannt, sehr zum Unmut einiger der vielen Verteidiger. Und mit der Folge, dass sie den Richter und seine Berufskollegen gleich mal als befangen abgelehnt haben. Doch bis darüber ein anderes Gericht entscheidet, geht es erstmal um jenes Umsatzsteuerkarussell, das den 6 Managern auf der Anklagebank in so kurzer Zeit so viele Millionen beschert haben soll, wie Oberstaatsanwalt Alexander Bartle glaubt.
Den Angeklagten wird Steuerhinterziehung im besonders schweren Fall zur Last gelegt. Sie sollen als Geschäftsführer verschiedener in- und ausländischer Unternehmen im Tatzeitraum September 2009 bis April 2010 im Zusammenhang mit der Veräußerung von CO2-Emissionszertifikaten Umsatzsteuer verkürzt und hierdurch einen steuerstrafrechtlichen Gesamtschaden in Höhe von ca. 230 Millionen Euro verursacht haben.
Und das ging nach Überzeugung der Strafverfolger so. Ein Unternehmen aus einem anderen EU-Land hat die Verschmutzungsrechte nach Deutschland verkauft. Das durfte es steuerfrei. Dann wurden die Zertifikate weiterverkauft. Dafür hätten nun eigentlich 19% Steuern bezahlt werden müssen, wurden aber nicht. Stattdessen wurden die Papiere über eine Kette von Firma zu Firma weiterverkauft und am Ende wieder ins Ausland. Der letzte Verkäufer in Deutschland ist dann zum Finanzamt gegangen und hat sich die 19% Umsatzsteuer erstatten lassen, weil der Handel innerhalb der EU bis zum 1. Juli dieses Jahres nicht besteuert wurde. Allerdings hat er diese 19% Umsatzsteuer, die er sich nun erstatten ließ, nie vorher abgeführt. Der Oberstaatsanwalt.
Die Rahmenbedingungen waren vorhanden, der Gesetzgeber hat reagiert. Diese Form des Umsatzsteuerbetruges im Zusammenhang mit CO2-Emissionszertifikaten ist heute nicht mehr möglich.
Während 5 Angeklagte noch darüber nachdenken, ob sie sich zu den Vorwürfen äußern wollen, hat der erste, ein Finanzbroker, heute geredet. Er habe nicht gewusst, so der Brite, dass das, was er und seine Komplizen da taten, in Deutschland schlicht Steuerhinterziehung heißt. Dass es sich dabei um so eine Art Schmuh gehandelt habe, das sei ihm schon klar gewesen. Aber die Männer in leitenden Positionen einer großen deutschen Bank, mit denen er dabei zu tun hatte, die hätten auch nie Rückfragen gestellt. Heute hat der Angeklagte erklärt, wisse er, dass er aus reiner Gier mit Mitte 20 sein Leben und seine Zukunft zerstört habe. Die Richter haben heute zu erkennen gegeben, dass sie mit sich reden lassen, sollten sich die Angeklagten zu einem Geständnis durchringen. Von Freiheitsstrafen bis zu 6 Jahren war die Rede. Das könnte den Prozess dann deutlich verkürzen, denn bislang nehmen viele an, dass die Richter möglicherweise 1,5 Jahre brauchen werden, um die Vorwürfe aufzuklären.
Die Beziehungen zwischen den USA und Pakistan sind schwierig, nicht erst seit der US-Kommandoaktion gegen Al-Qaida-Chef Osama bin Laden. Aus Sicht Washingtons geht die Regierung in Islamabad nicht entschieden genug gegen Terroristen vor. Nun gibt es neue Vorwürfe, die das Verhältnis weiter belasten könnten. Pakistan soll den Chinesen erlaubt haben, einen bei der Militäroperation abgestürzten US-Hightech-Hubschrauber zu untersuchen. Einzelheiten aus Washington von Silke Hasselmann.
Nicholas Schmidl hat den Hergang der Operation kürzlich für das Magazin New Yorker rekonstruiert und sich dabei auf Gespräche mit beteiligten Navy SEALs und Kommandeuren gestützt. So konnte der Reporter auch den beinahe Absturz eines der beiden Black Hawk Hubschrauber nachvollziehen. Der Chopper sollte 12 Navy SEALs, einen Übersetzer und einen Hund auf dem Hausdach absetzen. Doch dabei hatte er sich in den Luftverwirbelungen durch die Rotoren derart verfangen, dass er zu sinken begann, statt aufzusteigen. Und so Schmidl gegenüber dem Radio Sender NPR.
So at this moment, the pilot realized that he was going to crash. And the question was whether he was going to crash on the helicopter's side and risk casualties or whether he was going to be able to get the helicopter down in a way that did not risk any damage to the team itself.
In diesem Moment begriff der Pilot, dass es zu einem Crash kommen würde. Und die einzige Frage war, stürzt der Helikopter auf die Seite und verursacht Opfer oder kann er ihn ohne Schaden runterbringen? Er führte eine sogenannte harte Landung durch, wobei das Heck an die Mauer stieß und der Helikopter mit der Nase vornüber im Schlamm des Gartens stecken blieb. Die Jungs waren okay, der Black Hawk Hubschrauber nicht. Nach der rund dreiviertelstündigen Tötungsaktion zerstörten die Spezialkräfte die gestrandete Maschine. Zumindest das Cockpit mit seiner neuesten Technik sollte keinesfalls in die Hände und vor die Augen fremder Spione gelangen. Anschließend verbreitete Fotos zeigten jedoch das übrig gebliebene Heck und Kenner der Szene staunten. Es musste sich hierbei um einen Chopper mit einer relativ neuen Tarnkappentechnologie gehandelt haben, von dem bislang nie offiziell bekannt war, dass das US-Militär es bereits in Aktion einsetzt. Unverzüglich wurde in der US-Presse diskutiert, was, wenn sich die verärgerten Pakistanis rächen wollen und die Chinesen ranlassen. Nun befeuern Berichte der New York Times und der englischen Financial Times diese Ängste. Pakistan habe chinesische Experten eingeladen, selbst detaillierte Fotos von dem Hubschrauberheck zu machen. US-Geheimdienstmitarbeiter seien sich relativ sicher. Doch wie sicher ist relativ? Endgültige Beweise gibt es keine, so die New York Times. Nur abgehörte Gespräche, in denen Pakistanis miteinander über eine Einladung an die Chinesen geredet haben. Ein pakistanischer Militärsprecher hat die Unterstellung zurückgewiesen. Das Heck sei schon kurz nach der Bin Laden-Kommandoaktion an die Amerikaner übergeben worden. Das Ganze sei wieder nur ein Teil einer antipakistanischen Kampagne.
Das hat Neuseeland seit Jahren nicht mehr erlebt. Ein Schneesturm hat Teile des Landes weitgehend lahmgelegt. Straßen wurden gesperrt, Schulen geschlossen. Ein Bericht von unserem Korrespondenten Udo Schmidt.
Vom schlimmsten Schneesturm seit 40 Jahren über Neuseelands Hauptstadt Wellington spricht der Wetterdienst. Eine dichte Schneedecke liegt über der ganzen Stadt. Leser des New Zealand Herald schicken reihenweise Videos mit Aufnahmen ihrer eingeschneiten Vorgärten an die Redaktion. So etwas haben viele Menschen in Neuseeland noch nie gesehen. Die Autobahn zwischen Wellington und Auckland auf der Nordinsel wurde gesperrt. In Auckland liegt zwar nur wenig Schnee, dafür aber ist es der erste seit 1930, seit 80 Jahren also. Auf der Südinsel hat die dichte Schneedecke inzwischen dazu geführt, dass die Flughäfen von Christchurch und Queenstown geschlossen werden mussten. In Teilen Christchurchs fiel der Strom aus. Neuseeland versinkt im Schneechaos, auch wenn die Schneehöhen nicht beeindruckend sind. Und der bitterkalte Südwind, der für den Schnee gesorgt hat, wird nach Einschätzung der Meteorologen noch ein paar Tage anhalten.
Ja, und so viel für heute im Echo des Tages. Morgen eine neue Ausgabe. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.